Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Unsterblich sein, das ist ein Motiv, das uns in Geschichten und Filmen ständig begegnet. Ob Vampire, Götter, Superhelden oder der ewige Jungbrunnen. Irgendwie träumt der Mensch schon immer davon, dem Altern zu entgehen. Und meistens merken wir am Ende der Geschichte, Unsterblichkeit ist komplizierter, als sie zuerst klingt. In der Realität sind wir natürlich nicht oder noch nicht auf der Suche nach ewiger Existenz. Aber wir stellen uns jetzt schon sehr ähnliche Fragen. Wie lange können wir gesund bleiben? Wie lange leistungsfähig, neugierig und beweglich? Und wie viel Einfluss haben wir selbst darauf, wie wir altern? Genau an diesem Punkt wird das Thema Longevity spannend und gleichzeitig auch unübersichtlich. Zwischen seriöser Wissenschaft, Selbstoptimierung und großen Versprechen ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Deswegen habe ich mir einen Experten dazu geholt, um das Ganze für euch zu entflechten.
Experte der Woche.
Mein Gast heute ist Nils Behrens. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Longevity, Prävention und gesunder Lebensführung. Als Host des Healthwise Podcasts verbindet er Erkenntnisse aus Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stressforschung und Mindset zu einem ganzheitlichen Blick auf gesundes Altern und spricht immer wieder mit spannenden Menschen. All das hat er nun in ein Buch verwandelt. Spaziergang zur Unsterblichkeit. Darin nutzt er die Idee der Unsterblichkeit nicht als Versprechen, sondern als Denkansatz, um der Frage nachzugehen, wie wir länger gesund bleiben können und was wir heute schon konkret dafür tun können. Aber das erzählt er am besten selbst einmal.
Nils, herzlich willkommen in meiner Praxis Nexus Precision Diagnostics.
Ja, ganz toll hier. Genau. Vielen Dank. Also ich bin hier ganz beeindruckt. Wenn du die Praxis mal nicht mehr willst, ich würde hier auch einziehen.
Es gibt eine lange Warteliste. Aber wir fühlen uns hier sehr wohl, muss ich sagen. Und im Berliner Grunewald und haben es jetzt auch so eingerichtet, dass wir ein Podcast-Studio haben und jetzt zum ersten Mal Videopodcast. Du bist der Erste, der hier in den Genuss
Vielleicht
kommt.
Vielleicht hätte dir jemand etwas dekorativeren nehmen sollen für den ersten
Nein,
Videopodcast.
Nein, passt hervorragend. Und wir reden heute über dein Buch Spaziergang zur Unsterblichkeit.
Wie schön.
Was meinst du denn mit Unsterblichkeit? Glaubst du an Unsterblichkeit? Glaubst du, wir kommen jemals zu dieser ominösen Longevity Escape Velocity, wo wir länger leben, als uns vielleicht lieb ist?
Nein, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht und ich weiß auch gar nicht, ob es so wünschenswert ist. Es ist tatsächlich eine gewisse Provokation, Ironie, sage ich mal so, weil ich hatte tatsächlich über eine längere Zeit oder habe ich immer noch eine Kolumne bei einer kleinen Sportzeitung in Hamburg, die heißt In Jogginghose zur Unsterblichkeit. Ja. Und ich finde das einfach so nett, dieser Spagat zwischen der Lächerlichkeit einer Jogginghose, wie sie ja Karl Lagerfeld dann eigentlich so gesagt hatte, jemand, der eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Cool.
Und dann dieses gottgleiche Thema der Unsterblichkeit. Und diesen Spagat oder dieses Spannungsfeld fand ich eben halt einen sehr guten Kolumnentitel. Und so hatte ich dann erst überlegt, auch das Buch so zu nennen. Aber ich hatte dann Angst, dass die Leute glauben, dass es ein Bewegungsbuch wäre. Hm. Und das ist es eben halt eindeutig nicht. Also 40% in dem Buch ist tatsächlich über das Thema Ernährung. Hm. Und von daher bin ich dann auf das Thema Spaziergang gekommen. Und im Nachhinein ist dieser Titel wirklich genau das, was ich am Ende auch geschrieben habe. Weil ich nehme quasi meine LeserInnen so ein bisschen auf einem Spaziergang durch die große Ausstellung der Longevity-Welt und erkläre quasi bei jedem Exponat, wie es funktioniert, was dabei wichtig ist. Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, was man dann sozusagen in sein Leben integrieren möchte und was nicht. Das heißt also, es ist kein Ratgeber, sondern es ist tatsächlich ein erzählendes Sachbuch geworden, wo ich einfach den interessierten Longevity-Menschen einfach mal die ganzen Zusammenhänge idealerweise eben halt auf eine recht unterhaltsame und vor allen Dingen anschauliche Weise erklären möchte.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Es kommt bald raus.
Mhm, 18. Februar.
18. Februar und es ist bestimmt ganz toll. Ich habe schon einen ersten Blick reinwerfen dürfen. Jetzt geht's, wie du sagst, um Longevity, was ja sehr gehypt wird seit einiger Zeit. Was ist für dich seriöse Prävention und was ist mehr so Biohacking-Hype? Kannst du das unterscheiden?
Ich hoffe, ich kann es unterscheiden und deswegen glaube ich eben halt auch tatsächlich, also das Witzige ist zum Thema Hype, also der allererste Satz in meinem Buch ist, ich hasse Longevity.
Warum?
Naja, es liegt einfach daran, dass ich finde, dass das, was momentan so gehypt wird und was viele Menschen gerade auf den sozialen Medien dann so vorleben, einfach etwas ist, wo ich dann denke, will man das eigentlich noch so als Leben dann auch unendlich ins Unendliche weiterführen? Und das ist für mich einfach so ein Punkt, dass ich sage, alles, was ich für meine Langlebigkeit tue, ist etwas, was ich idealerweise mich heute schon besser fühlen lässt. Das heißt, wenn ich heute gesund esse, fühle ich mich nach der Mahlzeit gut. Wenn ich heute Sport gemacht habe, fühle ich mich nach dem Sport gut. Wenn ich heute Freunde getroffen habe, fühle ich mich gut. Wenn ich gut geschlafen habe, fühle ich mich gut. Alles das lässt mich jetzt gut fühlen. Und on the long run, also langfristig gesehen, ist es dann idealerweise so, dass ich dadurch eben halt mehr gesunde Jahre habe. Ich habe gar kein Interesse daran, von den kranken Jahren mehr anzusammeln. Und deswegen finde ich eben halt den Begriff an sich schon Langlebigkeit falsch.
Ja.
Oder zumindest nicht so, wie ich es eben halt möchte, weil ich möchte nicht wirklich länger leben, sondern ich möchte tatsächlich das, was ich als Gesundheit heute habe, so lange wie möglich zu erhalten. Und wenn das dann länger ist als die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer, die bei 78 Jahren liegt, dann gerne. Mhm. Wenn ich aber jetzt sozusagen die Anzahl der Jahre, die ich im Rollator durch die Welt schiebe, maximiere, dann ist das nicht mein Einsinn.
Ja. Also ich sage immer, länger gesünder leben.
Genau.
Und nicht nur länger leben. Und wenn es dann zu Ende gehen soll, soll es schnell zu Ende gehen, damit kein Siechtum da ist und man das Leben in voller Kraft und Genuss genießen kann.
Absolut, absolut. Deswegen, also ich glaube, der Untertitel hier ist auch tatsächlich mit kleinen Schritten länger besser leben.
Ja.
Und darum geht es mir vor allem. Also ich möchte einfach wirklich dieses... Ja, es gibt ja diesen Satz im Englischen so, not adding years to your life, sondern adding life to your years. Also das, was man im Leben hat, einfach mit mehr Leben zu füllen.
Ja, ich glaube, hat Mark Hyman gesagt und hat vollkommen recht. Jetzt ist ja auch so, Mark Hyman ist vielleicht ein gutes Beispiel, dass das gefühlte Alter die Mortalität beeinflusst.
Mhm.
Wie alt fühlst du dich?
Oh, das ist sehr interessant, weil es sind ja immer so unterschiedliche Tests, die man so machen kann. Ihr macht das ja hier auch in eurer eurer Prävention. Und ich war jetzt gerade bei einem E-Gym hier in Berlin, Hail Now. Und da habe ich dann alle Krafttests gemacht, die ich so da machen konnte. Und da war mein Kraftalter war bei 26 Jahren. Da
dachte
ich so, das ja, fand ich schon toll. Fühle ich mich wie 26? Nein, wahrscheinlich nein. Ich würde sagen, dass ich mich wahrscheinlich wie Mitte 30 vielleicht eher so fühlen würde. Das ist so, sage ich mal, so eher realistisch. Aber nicht, weil ich irgendwelche großen Einschränkungen habe oder sonst irgendwie was, aber weil man natürlich ab und zu auch mal in den Spiegel schaut und sieht, dass man nicht mehr 26 ist.
Ja, es ist komischerweise, ich habe mich die Frage auch selbst gestellt und ich fühle mich eigentlich so alt, wie ich wirklich bin.
Ja.
Weil es im Gesamtpaket fühle ich mich sehr wohl im Augenblick. Aber mit 26 habe ich mich nicht so gut gefühlt, wie ich mich heute mit 53 fühle.
Das ist ja so interessant. Ich hatte den Florian Langenscheid, der sich halt über 30 Jahre mit dem Thema Glück, also was uns glücklich macht, beschäftigt. Mhm. Und das ist so interessant. Die meisten Menschen glauben, dass man am glücklichsten mit 27 ist. Und die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen, wenn sie dann wirklich ihr aktuelles Glück beschreiben würden, sind sie es tatsächlich mit Mitte 40. So, also ich glaube sogar 47. So, also von daher 20 Jahre daneben. Und das ist ganz interessant. Und nochmal, ich finde auch nicht, dass es erstrebenswert ist, jetzt wieder da irgendwie die Zeit zurückzudrehen, weil, und das ist wirklich so das, was ich so schade finde, eigentlich so im Italienischen oder im Spanischen sagt man ja, ich habe 52 Jahre und nicht, ich bin 52 Jahre. Ja. Und da wir ja alle Jäger und Sammler sind, ist das, was man dann eben halt schon mal mehr hat als der andere, ist eigentlich ja ganz cool. So, und von daher finde ich, ist das eigentlich das viel schönere und wertschätzendere Wort für Alter.
Also ich hätte gerne das Wissen, was ich heute habe, mit Mitte 20 gehabt.
Mhm.
Das ist so das Einzige, wonach ich mich sehne. Aber
ich erinnere mich, wir haben tatsächlich in dem Podcast, den wir zu deinem Buch aufgenommen haben, haben wir darüber gesprochen und da sind wir uns ja beide einig, dass wir gerne mit Mitte 20 ein bisschen mehr gepumpt hätten, weil es uns heute natürlich in dem Thema Muskulatur Erhalt deutlich leichter finden fallen würde. Und das ist ja das, was ich in meinem Buch auch schreibe. Die Deutschen lieben es, sich ja zu versichern.
Ja.
Und die beste Versicherung fürs Alter ist eine gute Muskelmasse.
Also,
oder eine gute Kraft, sagen wir mal so.
Ja.
Und deswegen ist das auch tatsächlich die Lanze, die ich damit auch brechen möchte. Immer wieder, wenn jemand gerne eine Versicherung hätte für ein langes, gesundes Leben, dann ist wahrscheinlich das Thema Kraftaufbau mit einer der besten, die man haben kann.
Ja, glaubst du, dass die Einsicht komischerweise relativ spät kommt? Also wenn du dir zum Beispiel Jeff Bezos anschaust, ja, der ist ja in der besten Form seines Lebens.
Mhm.
Ja, es sind viele mutmaßen, dass er das irgendwie pharmakologisch unterstützt, gut möglich, aber dennoch sieht er einfach gut aus. Ist es eine späte Erkenntnis, die wir jetzt alle haben, oder Woran liegt das? Hast du eine Theorie?
Ja, ich finde es ganz interessant. Ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, wie jetzt zum Beispiel, wir sind ja ein ähnliches Alter, aber in unserer Schulzeit war ja jemand, der ins Fitnesscenter gegangen ist, eigentlich fast schon gleich ein Bodybuilder.
Ja.
So, und da wurde ja auch viel darüber diskutiert, ob man das eigentlich schön findet, wenn man auf einmal so definierte Muskeln hat und so. Es war eigentlich ein relativ schleichender Prozess, finde ich, so in unserer Generation, dass es sich über die Zeit erst so entwickelt hat, dass Fitness so normal geworden war. Mhm. Also von, ich sage mal, in so einem Teenageralter waren es eher die Freaks, hin zu, dann wurde es ein bisschen normaler, aber auch tendenziell eher so, dass man so, das gehört dazu.
Mhm.
Und es war jetzt ja gerade so ein Instagram-Trend, dass alle mal gepostet haben, was war vor 10 Jahren, also 2016.
Mhm.
Und da habe ich auch tatsächlich ein Foto von mir im Gym mit reingenommen, weil selbst vor 10 Jahren war es noch so, da war ich zwar regelmäßig trainieren, aber nur, was dazugehörte. Und ich will mal sagen, da habe ich ziemlich häufig immer das Gleiche gemacht. Also 3x10 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht. So. Mhm. Und keine Steigerung, keine... Ja, also ich finde immer so, wenn du mit dem heutigen Wissen, wenn du weißt, dass die erste Ausführung genauso smooth aussieht wie die 10., dann weißt du, dass du nicht trainierst.
Stimmt.
Das ist im Grunde genommen eigentlich so alles so Dinge, das ist jetzt alles kein Rocket Science, aber das habe ich vor 10 Jahren noch nicht so gelebt und beachtet.
Ja, stimmt. Man muss sich ein bisschen mit der Trainingslehre auseinandersetzen und dann kommt man da langsam drauf. Jetzt ist aber auch so, dass viele Menschen Angst haben vom Alter.
Mhm.
Was meinst du, woran liegt das? Ist es der Blick in die Sterblichkeit und niemand hat irgendwie Lust zu sterben? Oder
Also ich finde ja tatsächlich, irgendwie werde ich in der letzten Zeit immer wieder gefragt, was für mich Longevity ist. Und ich sage immer, für mich geht es eben halt wirklich nicht darum, länger zu leben, sondern länger gesund zu sein. Mhm. Und weil für mich Gesundheit Freiheit bedeutet. Mhm. Freiheit, das zu tun, was ich möchte. Also ich habe dann einfach keine Einschränkung. Du hast gesehen, wie ich hierher gekommen bin und mit 3 schweren Taschen beladen. Und das kann ich, weil ich eben halt 3 schwere Taschen jetzt quasi tragen kann und werde sie eben halt dann auch heute noch in den Zug tragen und werde dann auch noch quasi damit in Skiurlaub fahren und kann auch Skifahren dann den ganzen Tag. So, und das ist natürlich die Freiheit, die mir mein Körper, meine Kraft und meine sportliche Fitness gibt. Und ich glaube, die Angst vorm Alter beginnt erstmal damit, diese Freiheit sukzessive zu verlieren. Das heißt, alles, was dich in deiner Altersdegeneration sozusagen dann einschränkt, führt ja dazu, dass du Teile deiner Freiheit verlierst. Und das können dann eben halt einmal körperliche Freiheiten sein. Das kann aber auch sein, dass du vielleicht, viele Leute entwickeln mit dem Alter auch Schlafprobleme. Ist auch nicht schön, wenn man nicht gut schlafen kann. Viele entwickeln eben halt auch Verdauungsprobleme. Auch das ist etwas, was nicht so schön ist. Gerade bei den Damen ist es ja auch nochmal so, dass diese Dinge, die mit der Menopause einhergingen oder mit der ganzen Perimenopause und den Wechseljahren, dass das natürlich auch viele Dinge sind, die, wenn man die Wahl hätte, auch lieber nicht haben würde. So. Und ich glaube, das sind erstmal, im ersten Schritt sind es die ganzen Einschränkungen. Und dann hat man natürlich Angst, dass das irgendwann auch immer schlimmer wird, was ja auch tatsächlich der Fall sein kann. Das heißt also, wenn man sich anschaut, da schreibe ich in dem Buch auch drüber, was mit der wirklichen Menopause, also mit dem letzten Eisprung, dann eben halt mit der letzten Blutung dann eben halt in Verbindung ist, dass sich dann viele von den, ich sag mal, Abbauprozessen ja auch wirklich signifikant beschleunigen. Das heißt also, der Muskelabbau wird bei den Damen häufig ein bisschen schneller. Das Thema des Kollagenverlustes sozusagen wird schneller und verschiedene andere Dinge sozusagen kriegen dann ja wirklich nochmal so eine Akzeleration.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, was auch nicht schön ist, wenn es dann wirklich so einen richtigen spürbaren, wie soll ich sagen, Verfall dann einfach wirklich so geben. Und ich glaube, im ersten Schritt ist erstmal der Verlust der Freiheit und im zweiten Schritt ist es dann natürlich die implizierte Sterblichkeit, die damit dann natürlich einhergeht.
Aber das Schöne ist ja, man kann ja was dagegen tun.
Das ist genau das Schöne und das, was ich darüber hinaus noch so schön finde, ist auch nie zu spät. Ich zitiere da eine Lisa, hat einen schönen Namen, Lisa-Studie, ist eine Studie, die sie in Kopenhagen eben halt durchgeführt haben mit Menschen im Seniorenalter und die haben sie wirklich mal dann ein halbes Jahr lang intensiv Krafttraining machen lassen und haben dann nach einem halben Jahr aber dieses betreute Training auch dann wieder aufgehört und man konnte die Effekte dieses intensiven Krafttrainings des halben Jahres noch 4 Jahre später gegenüber der Vergleichsgruppe messen.
Wahnsinn.
Und das finde ich eben halt ja hochmotivierend, wenn du jetzt einfach mal überlegst, dass du alleine, auch wenn du erst in einem Seniorenalter anfängst, wenn du dann mal ein halbes Jahr in intensive Kraftarbeit investierst, dass du damit einen Puffereffekt von bis zu 4 Jahren aufbauen kannst, ist doch toll.
Du sprichst auch von Neugier als Jungbrunnenformel. Mhm. Was meinst du damit?
Naja, es ist wirklich so, erstmal gibt es tatsächlich auch Studien dazu, dass Menschen, die eben halt eine ausgeprägte Neugier haben, tatsächlich länger leben. Es gibt genauso auch andersrum Menschen, die sich schon für dieses typische, ich fühle mich zu alt, oder dass das auch Menschen sind, die schneller altern. Das heißt also, das Thema Mindset, also ich muss echt aufpassen, dass ich immer so viel ins Englische gehe, aber tatsächlich die Geisteshaltung ist tatsächlich so, dass wenn jemand der Meinung ist, dass man wirklich auch alt ist und sich alt fühlt, dass die Menschen auch schneller altern. Während neugierige Menschen, die offen für Neues sind, wissbegierig, dass die einfach auch viel mehr Lebensfreude haben, und mit der Lebensfreude einhergeht eben halt auch das grundsätzliche Thema, dass man dann auch länger leben möchte. Das, was aber auch darüber hinaus eben halt ein guter positiver Faktor ist, ist, dass durch eine Summe von neuen Eindrücken das subjektive Zeitempfinden sich auch verändert. Das heißt also, für Schulkinder sind ja 6 Wochen Sommerferien immer wahnsinnig lang gewesen, also für uns ja auch. Und das liegt natürlich an der Tatsache, dass die Summe der neuen Eindrücke viel höher ist, als unsere Routine zum Teil dann so ist. Und deswegen, wenn man neugierig bleibt und immer wieder sich auch dann mit neuen Eindrücken auseinandersetzt, verlängert man auch sein subjektives Zeitempfinden. Das heißt also, du lebst nicht nur kalendarisch länger, sondern eben halt auch wahrgenommen länger.
Und wir beschäftigen damit ja natürlich auch unseren Geist und das Gehirn und bleiben auch so quasi mental jünger.
Das ist ja wirklich, finde ich, auch so ein interessanter Punkt. Also ich finde, einer der großen Endgegner für das Thema Longevity ist ja das Thema Demenz. Und warum? Weil es natürlich einer der noch am schwersten zu diagnostizierenden Themen ist. Darüber hinaus auch man nicht genau weiß, was eben halt wirklich das auch auslöst und beschleunigt. Und selbst wenn man es dann im frühen Stadium diagnostiziert, man es ja nicht in den meisten Fällen nicht komplett aufhalten kann, sondern eben halt auch nur es verlangsamen. So. Und da ist ganz interessant, dass man aber sehen kann, dass einer der Faktoren, die dazu führen können, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, ist zum Beispiel Schwerhörigkeit. Da würde man jetzt ja nicht sofort drauf kommen, aber der Zehnkampf für unser Gehirn ist zum Beispiel das Thema so Dinnergespräche. Und jeder kennt das von so seinen Großeltern oder der Großtante, wie die dann mit am Familientisch sitzt und das schön findet, dass sie jetzt hier unter ihren Liebsten so eine warme Mahlzeit bekommt, aber häufig sich nicht im Gespräch beteiligen, sondern eher immer so, Anita, was sagst du denn dazu? Und dann so, hä, was? So, und dann muss die erstmal abgeholt werden. Obwohl die ganze Zeit mit am Tisch saß, hat sie nicht zugehört. So, und deswegen ist es wirklich so, dass wenn du schwerhörig bist und tatsächlich dann häufiger in diesen Standby-Modus gehst, dein Gehirn nicht mehr so forderst und dadurch eben halt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für eine Demenzerkrankung erhöhst. Und deswegen sagst du ganz richtig, alles, was unser Gehirn fordert, herausfordert, erhält eben halt die Neuroplastizität und damit eben halt reduziert es eben halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eben halt an solchen neurodegenerativen Erkrankungen erkrankt.
Absolut richtig. Jetzt ist es ja auch so, dass du ein sehr sportlicher Mensch bist. Du bist ja auch viel auf Social Media unterwegs und postest Bilder von dir im Gym oder wenn du läufst. Wenn du dir eine Bewegung oder Aktivität aussuchen könntest, was meinst du, hat den größten Einfluss auf ein gesünderes Leben?
Ich würde lustig, ich dachte, die Frage geht in eine Richtung, wenn ich mir eine aussuchen würde, die ich am liebsten mache, würde ich wahrscheinlich das Laufen nehmen, immer noch, weil ich das einfach für mich merke, für meine mentale Gesundheit, dass es mir einfach unglaublich gut tut.
Ja, so, und
wenn man es rein aus der Studienlage jetzt betrachtet, dann muss man wirklich sagen, dass das, was du an, sag ich mal so als Schutz für dein Herz hast, dann sind diese 7000 Schritte am Tag schon wirklich dann, die machen schon wirklich einen sehr guten Job. Das heißt also, dafür brauchst du noch keine Turnschuhe anzuziehen. Und also es sind auch tatsächlich nur 7000, nicht 10.000 sozusagen. Ja. Also der Effekt, der dann sozusagen die 3000 mehr bringt, der ist gar nicht so groß. Und es ist eigentlich besser, wenn man lieber die 7000 immer wieder erreicht, als dass man dreimal die Woche die 10.000 schafft, sage ich mal so. Und dann die anderen Tage nur 4. Also von daher, das ist sozusagen das, was man heutzutage weiß. Das heißt also, rein aus Longevity-Sicht würde man nicht so viel Laufen brauchen, wie man Kraft im Vergleich braucht. Weil, das kann sich jeder vorstellen, dass es der größere Faktor ist, dass man noch eigenständig mit seiner eigenen Muskelkraft den Körper aus dem Bett hieven kann und die Treppe hochbringt, ist wichtiger, als dass man sozusagen eine gute Ausdauer hat. Das ist natürlich alles, das ist jetzt keine Entweder-Oder-Entscheidung, nee. Aber es ist eben halt, wir wissen, dass der größere Faktor ist das Thema Kraft. So, nichtsdestotrotz ist eben halt bei dem Thema Ausdauer, gibt es ja diese eine Messeinheit, das VO2max, das heißt also, wie gut sozusagen, na ganz vereinfacht gesprochen, deine Zellen atmen, so, also den Sauerstoff veratmen, den wir eben halt aufnehmen während so einer Belastung. Und auch das ist ja total spannend, dass du eigentlich weißt, dass wenn du gerne noch mit 75 einen Berg besteigen möchtest, also sagen wir auch nur wandermäßig Berg besteigen, sowas wie ein Kilimanjaro ist ja kein echter mit Spitzhacke und sonst was irgendwie, sondern das ist ja einfach eine Wanderung, dann kann man sagen, wie viel VO2max du dafür brauchst. Und da man von einer gewissen Verfall immer ausgehen muss, der schwer zu 100% aufzuhalten ist, dann weiß man, wie man dann eben halt, wie viel VO2max du heute mit 52 brauchst, damit du mit 75 noch den Kilimanjaro hochgehen kannst. Ja. Und das ist eben halt das Depot, was du dir idealerweise zu einem Zeitpunkt aufbaust, wo du noch keine körperlichen Einschränkungen hast.
Ja, also du hast vollkommen recht. Also man sagt, alle 10 Jahre verliert man ca. 10% seiner VO2max, also der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität. Und hatte ich auch online eine Diskussion mit Bas, unserem gemeinsamen Freund, der sich gefragt hat, irgendwie ist der Wert denn wirklich so wichtig? Absolut. Ja. Und immer aus der Perspektive, wie du es richtig sagst, was möchte ich denn in einem höheren Alter, was auch immer das heißt, noch erreichen? Mhm. Und von daher, also ich stimme dir 100% zu, das Zusammenspiel zwischen Krafttraining, was wirklich essentiell ist, um vor allem auch Stürze zu vermeiden, eine gewisse Reaktionsfähigkeit zu behalten. Und der Klassiker ist, als orthopädisch vorgebildeter Mensch, man stolpert, ist nicht in der Lage, sich selber noch zu fangen, ja, und stürzt und bricht sich einen Schenkelhals. Und das zu vermeiden, weil das leider sehr häufig passiert, braucht man einfach dieses Krafttraining. Ja, und also ich mache es, mir macht Spaß, aber es macht mir nicht so viel Spaß wie das Laufen. Ja, weil das Laufen tut mir vom Kopf her einfach unglaublich gut. Ich glaube, das sehen wir ähnlich. Aber es ist wirklich dieses Zusammenspiel zwischen dem Krafttraining für Stärke, hilft mir auch beim Laufen, merke ich jetzt so langsam, die ganzen Stabilitätsübungen. Und dann aber auch mal so eine Intervalleinheit zu laufen, einmal die Woche, um einfach fitter zu werden. Ich glaube, das macht wirklich sehr, sehr viel aus.
Das macht total viel aus. Und ich zwei Dinge dazu. Das eine ist, du hast ja diese große Tasche, die ich gerade schon erwähnt habe, da merkst du natürlich schon, dass wenn du dann einfach mal so, ich würde schätzen jetzt wahrscheinlich 20 Kilo, wenn du 20 Kilo nochmal zusätzlich auf dem Rücken hast, plus dann nochmal die anderen Taschen, die ich dabei habe. Also ich würde sagen, in der Summe habe ich jetzt 30 Kilo mehr Gewicht. Mhm. So, da merkt man erstmal so, was Gewicht einfach auch nochmal für eine Rolle spielt und was dann, aber es bedeutet, wenn du dann wirklich in der U-Bahn die Treppe hochgehst, so, dass auf einmal, also ich war wirklich überrascht, dass ich dann auf einmal merkte, dass mein Atem sozusagen spürbarer wird, wie er sonst normalerweise nicht da ist. Also im Augenblick wiege ich 88 Kilo, wenn du dann jetzt eben halt mit diesen ganzen Taschen wiege ich 120 Kilo, sag ich mal so. Ja. Und das macht einen Unterschied. Absolut. So, und das ist so ein kleiner Vorgeschmack, was es eigentlich bedeutet, wenn du nicht dafür sorgst, dass du eben halt genau diese Sauerstoffverarbeitung eben halt weiterhin trainierst und aufrechterhältst, dann wird das der Normalfall sein, wenn du dann in der U-Bahn die Treppe hochgehst, dass du dann kurzatmiger bist.
Ja, es ist, also Muskelmasse ist ja auch ein guter Biomarker, ja, und dann gibt es unterschiedliche Tests, die man machen kann, um seine allgemeine Fitness oder Oberkörperkraft zu testen. Das ist der sogenannte Deadhang. Man hängt sich an eine Stange, eine Klimmzugstange, und also Peter Thier sagt, man muss 2 Minuten als Mann aushalten.
Schaffe ich nicht.
Ich glaube auch nicht, dass ich schaffe. Also ich weiß, dass ich 1,5 Minuten schaffe, aber 2 schaffe ich nicht.
Also ich kann es dir ganz genau sagen, und ich finde es ganz interessant, weil ich habe ja bei der Griffkraftmessung habe ich wirklich, da bin ich wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn ich noch richtig erinnere, ist mein Wert bei ich glaube 68 Kilo oder irgendwie so.
Also, ja, das ist gut.
Also wenn du einmal wirklich so intensiv drückst, so, also von daher, meine Griffkraft ist grundsätzlich super. Aber bei dem sogenannten Dead Hang habe ich das tatsächlich mal auch unter so, es haben sehr viele Leute zugeschaut, Bedingungen. Das heißt also, das verlängert dann ja nochmal den Punkt, wie lange man hängt. Und ich habe 1 Minute 28 geschafft. Ja. So, also von daher, ich schaffe diesen Peter-Thier-Wert, schaffe ich nicht. Und trotz allem bin ich rein von der Griffkraft sozusagen bin ich eigentlich auch, also wirklich außerhalb von, also da hört die Tabelle dann eigentlich auch schon bei den 20-Jährigen auf sozusagen bei ich glaube 65. Ja. Also von daher, da bin ich schon außerhalb der Normwerte, aber nichtsdestotrotz, also es ist ganz lustig, wenn man dann so diese unterschiedlichen Tests, da schreibe ich auch tatsächlich in dem Buch drüber, über die verschiedenen Longevity-Fitness-Tests, da gibt es ja auch dann den Farmer's Carry, dass man sein eigenes Gewicht, ich glaube auch 90 Sekunden selber tragen muss und solche Themen. Also von daher, da gibt es ja einiges, was man da machen kann. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sozusagen alle Tests komplett bestehe.
Ja, also Deadhang ist, wie gesagt, auch eine Herausforderung. Ich hoffe, dass ich es zum Ende des Jahres noch schaffe. Ja, den Farmer's Carry, ich glaube, es ist eine Minute oder vielleicht sind es auch 90 Sekunden, ich weiß es nicht. Quasi sein Körpergewicht.
Kann sein, eine Minute, ja.
Ich glaube auch. Auf beide Arme verteilt, das zu tragen. Ich glaube, das schaffe ich.
Das schaffe ich. Ich habe aber auch ehrlich gesagt, ich habe da echt immer große Angst sozusagen, dass ich dann auf einmal merke, nee, doch nicht. Ja. Und wenn dann so eine Kettlebell dann auf dem Fuß fällt.
Und ich glaube auch, ist es das Doppelte des Körpergewichts als Deadlift, also als Kreuzheben zu machen.
Ja, aber das mache ich nicht, weil ich habe wirklich massive Angst beim Deadlift, wirklich eine falsche Bewegung zu machen. Deswegen, ich mache das sehr, sehr ungern. Ich bin tatsächlich so, es ist ja eine vergleichbare Muskelansprache, wenn du das eben halt als Hüftheberübung machst. Und bei der Hüftheberübung, da schaffe ich die 150 Kilo, also es ist dann noch nicht ganz mein doppeltes Körpergewicht. Aber das schaffe ich. Und da haben aber mir schon viele von den Fitness-Experten gesagt, nur weil du es dann als Hüftheber sozusagen schaffst, heißt es noch nicht, dass du es als Deadhang schaffst. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ich bei dem Hüftheber natürlich 10 Wiederholungen mache, während dieser Wert natürlich, es muss nur einmal schaffen.
Ganz genau, das ist quasi der sogenannte One-Rep-Max.
Genau.
Supplemente haben ja einen hohen Stellenwert in deinem Leben, also nicht nur aus beruflicher Sicht jetzt in der Vergangenheit gesprochen, auch aktuell. Du bist ja immer noch für Sunday Naturals tätig. Was ist Hype? Was ist wirklich real und bringt wirklich was? Also das ist ja die Frage, die alle beschäftigt. Was muss ich nehmen? Was soll ich nehmen? Was soll ich eher sein lassen? Lass uns das einmal kurz streifen.
Total gerne. Ich habe da wirklich ein relativ große oder drei Kapitel zu dem Thema, weil ich erstmal damit anfange, die Hausaufgaben zu machen. Diese Hausaufgaben sind einfach total langweilig eigentlich so, aber das ist eben halt das, wenn man sich anschaut, wo liegen die meisten Menschen, die Mängel haben, dann sind das eben halt solche Dinge wie Vitamin B12, es ist das Thema Eisen, es ist das Thema Omega-3, es ist Vitamin D und Magnesium, das sind häufig die Sachen, die unterversorgt sind. Das ist dann, da sind wir noch nicht bei den ganz fancy Themen so, aber das ist das, was man eben halt sieht. Da muss man erstmal seine Hausaufgaben machen. Ja. So, das heißt also, als allererstes musst du eine gute Basis schaffen. So. Und da habe ich mit dem eben schon erwähnten Bas Kass auch jetzt gerade nochmal drüber gesprochen, dieses Thema Multivitamin, das ist irgendwie so etwas, was wir früher als Brausetablette in der Kindheit vielleicht schon kannten. So. Aber ein wirklich gutes Multivitamin macht absolut Sinn. Und ich mache das bei mir zum Beispiel, ich mache das so 2 bis 3 Mal im Jahr, dass ich für 6 Wochen dann wirklich auch so ein Multivitamin nehme, weil gerade, wenn du ein sehr gutes Komplexes hast, was wir eben halt jetzt, du hast gerade gesagt, bei Sunday Natural auch anbieten, so ein Premium All-in-One, dann sind da eben halt auch gewisse Mikronährstoffe drin, die ich sonst nicht in meiner Einzelsupplementierung drin habe. Aber grundsätzlich erstmal die Basis schaffen, so Hausaufgaben machen. So, und da empfehle ich natürlich immer erstmal so grundsätzlich zu testen, um zu sehen, wo man steht. Weil nur weil Eisen einer der häufigsten Mängel in Deutschland sind, heißt das nicht, dass wir beide Eisenmangel haben. Ich in meinem Fall habe tatsächlich eine genetische Prädisposition, das habe ich mal messen lassen, dass ich Eisen eben halt überproportional gut verstoffwechsel. Das heißt, mein Eisenwert ist schon ohne Supplementierung viel zu hoch. Das heißt, wenn ich jetzt noch anfange, Eisen zu supplementieren, einfach mal auf Verdacht, dann würde ich irgendwann wahrscheinlich in so einen toxischen Bereich kommen. So. Und deswegen muss man erstmal sehen, wo man grundsätzlich steht. So, und dann gibt es so ein paar Sachen, deswegen, ich habe das so eine 3-Level-Pyramide, die eine ist so die Basisversorgung, dann nächste ist so das, was man dann so ein bisschen gezielter dann eben halt sich anschauen kann und reingehen kann, und dann gibt es eben halt das, was dann so die Peak-Performance dann so ausmacht. So, in dem nächsten Level ist bei mir zum Beispiel, also in der Stufe 2 ist sowas wie Q10 drin. Das ist ja für mich etwas, was viele Leute unterschätzen, weil einer der Hauptgründe, wenn wir über Energielosigkeit dann irgendwie klagen, liegt es ja sehr häufig daran, dass unsere sogenannten Mitochondrien, das sind ja die Kraftwerke in unseren Zellen, nicht mehr richtig gut funktionieren. Mhm. Und der Schmierstoff für diese Kraftwerke ist eben halt Q10. So, und deswegen, ich finde es immer so lustig, weil, wenn wir dann jetzt in den Peak-Performance-Bereich gehen, gibt es ja ganz viele Leute, die anfangen, einen sogenannten NAD-Precursor zu benutzen. Ja. NAD ist quasi der Brennstoff, der in der Zelle verbrannt wird, um eben dann diese Energie in Form von ATP eben halt im Körper zur Verfügung zu stellen. Und ich finde es dann so interessant, wenn die Leute eben halt diese Precursor, die beiden bekanntesten sind, NMN und NR. Also NR ist immer ein bisschen schlechter zu googeln, deswegen, also NMN findet man noch relativ schnell, NR findet man nicht so schnell. Deswegen, also die vollständig ausgeschrieben ist, Nicotinamid Riboside. Und da ist es so, dass warum braucht man diese Precursor? Weil das NAD-Plus-Molekül zu groß ist, als dass es dann eben halt in unsere Zelle reingeht, um es da dann verbrannt zu werden. Also das heißt, also es wäre so ungefähr das Gleiche. Was ich, glaube ich, am Buch auch beschreibe, ist, dass du dann eben halt einen ganzen Baumstamm versuchst, den halt in deinen Holzofen reinzukriegen. Deswegen braucht man eben halt ihn etwas aufgesplitteter, damit er dann irgendwie vernünftig verbrannt werden kann. Nichtsdestotrotz, wenn dein Ofen schon Schrott ist, dann bringt es dann nichts, wenn du noch mehr Holz reintust, sondern du musst erstmal dafür sorgen, dass der Ofen wieder gut funktioniert. Und da gibt es verschiedene Dinge, die für die Mitochondrien gut sind, auch viele Lifestyle-Faktoren, aber eben halt, wenn man da an Supplemente denkt, dann brauchst du erstmal Q10, damit dann eben halt quasi deine Turbine gut geschmiert ist, bevor du dann anfängst, mehr Treibstoff reinzukippen.
Ja.
So, und dann gibt es eben halt so ein paar andere Sachen, die ich für extrem vielversprechend halte. Das eine, was für die meisten Leute immer für Irritationen sorgt, ist Taurin. Und ich hatte witzigerweise gerade letzte Woche wieder ein Gespräch dazu, wo ich eine Office-Managerin gesehen hatte, die eben halt da so einen Shaker bei sich hatte, und da erzählte sie dann eben halt, dass sie da unter anderem Taurin drin hat. Und dann meine ich, ach interessant, warum denn? Und dann sagt sie, naja, um wach zu bleiben über den Tag.
Also und das quasi ist aus dem Red Bull-Gedanken heraus.
Ja, voll. Die Leute denken immer, das ist im Energy-Drink drin, genau. Deswegen gibt es mir Energie. Und die Wahrheit ist ja tatsächlich, dass es das Gegenteil macht. Also es reguliert ja eigentlich dein Nervensystem ein bisschen runter, weil die Erfinder von diesem Red Bull Energy Drink wollten einfach, dass die Auswirkung der hohen Koffeindosis dich nicht so flatterig macht. Das heißt also es reguliert eigentlich das Nervensystem eher ein bisschen nach unten. Und deswegen, ich fand es ganz interessant, also das sind die drei Mythen, die ich auch in dem Buch beschreibe. Also das erste ist eben halt, dass es eben halt wie Koffein wirkt. Das zweite ist, dass es aus Stierhoden gewonnen wird. Das hat sie dann gleich als Nächstes gesagt. So, und das stimmt ja auch nicht. Es haben tatsächlich zwei deutsche Forscher, ich glaube 1823, aus einer Galle des Ochsen mal das erste Mal isoliert.
Genau.
Aber jedes Lebewesen aus Fleisch und Blut hat Taurin.
Genau.
So, und das, was wir als Taurin meistens jetzt kaufen, ist auch synthetisch hergestellt. Also auch da wurden jetzt keine Ochsenhoden misshandelt, um auf diese Mengen zu kommen. Und das dritte ist tatsächlich auch, dass die meisten Leute glauben, es wäre eine Aminosäure noch. Das ist es eben halt nicht. So, und deswegen, das sind so die drei Dinge, die du teilweise wirklich in selbstrenommierten, also gerade das Thema Aminosäuren-Thema, findest du selbst in sehr renommierten Büchern teilweise falsch beschrieben. Und genau, damit räume ich so ein bisschen auf. Aber jetzt drauf zu kommen, was macht es? Es macht tatsächlich so, dass wir, dass es eben halt verschiedene Studien gibt, die unter anderem an Mäusen, an Affen durchgeführt wurden. Und man sieht, dass viele von den typischen Altersdegenerationserkrankungen reduziert werden, wenn man eben halt Taurin supplementiert. Und auch da finde ich es so spannend, sind wir jetzt über Social Media, da gab es jetzt vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr so einen großen Hype, Taurin entzaubert.
Oh.
Ja. Und warum wurde Taurin entzaubert? Weil wir feststellen, also die These war, dass mit dem Alter sinkt der Taurin-Level. Und wenn du eben halt, die Forschungsgruppe hat sich zwei Fragen gestellt, sinkt der Taurin-Level, weil wir altern? Oder altern wir, weil der Taurin-Level sinkt? Mhm. Und alles, was die an Studien bisher in den letzten, ich glaube, 14 Jahren da schon gesehen haben, sieht, dass wir altern, weil wir einen sinkenden Taurin-Level haben. So. Jetzt gibt es eine neue Studie, die zeigt, dass diese eindeutige Korrelation zwischen Altern und Sinken des Taurin-Levels nicht auf alle Menschen stimmt.
Mhm.
Und deswegen sagen sie, Taurin ist entzaubert. Und ich finde das, da habe ich gerade auch mit Baskas drüber diskutiert, ich sehe das halt nicht so, weil es nicht heißt, dass wenn im Alter sozusagen dein Taurin-Level nicht sinkt, heißt es ja nicht, dass nur wenn du aber doch tatsächlich einen gesunkenen Taurin-Level hast und supplementierst, die Altersdegeneration aufhält. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
also
absolut.
Das ist so, ich finde das so eine unsaubere Verbindung von zwei Studien. Das, was die neue Studie sagt, tatsächlich ist, dass die Muskelkraft scheinbar durch eine hohe Taurinsupplementierung etwas zurückgeht. Das ist natürlich genau das, was ich gerade sagte. Also wir rauben natürlich dann unser Versicherungsdepot. Ja. Wenn das sich bewahrheitet, ist das natürlich nicht gut. Aber dafür gibt es eben halt viele andere Faktoren, wie eine Runterregulierung des Blutdrucks, auch scheinbar der Blutfette und insgesamt, dass das ganze Thema der Puls auch nach unten geht. Und wir wissen eben halt, dass wenn wir einen insgesamt niedrigeren Durchschnittspuls haben, das sehen wir auch an jedem Lebewesen, was einen insgesamt niedrigeren Durchschnittspuls hat, länger lebt. Elefanten haben einen sehr niedrigen Durchschnittspuls, die leben halt einfach wahnsinnig lange. Mhm. Schildkröten auch. So, und von daher ist es eben halt erstmal viele positive Faktoren. Mhm. Und deswegen, ich finde es immer so interessant, wie schnell so Studien dann irgendwie genommen werden und dann auf einmal die Heilsbringer dann irgendwie wieder entmystifiziert werden.
Ja, es ist, wird auch immer Korrelation und Kausalität verwechselt. Mhm. Also nur weil etwas korreliert, heißt es nicht, dass es der Grund ist dafür.
Genau, also Menschen, die Sonnencreme benutzen, bekommen häufiger Hautkrebs. Das heißt, Sonnencreme macht Hautkrebs.
Genau. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, dass die Korrelation keine Kausalität ist. Ich will eine Lanze noch fürs Q10 brechen, weil es ein super Antioxidant ist, eins der stärksten, die wir kennen. Gerade für Leute, die Statine nehmen, um ihre Blutwerte zu senken. Ich gehöre mit dazu, weil ich leider eine genetische Prädisposition habe und ich kriege es durch meine Lifestyle-Veränderung nicht in den Griff. Nehme regelmäßig Q10, weise aber auch darauf hin, dass wir ein bisschen oxidativen Stress brauchen. Mhm. Also gerade auch, wenn wir trainieren und Leistungsfähigkeit oder Muskelmasse aufbauen wollen und Kraft, ist es wichtig, nicht zu sehr die Antioxidantienkeuler zu hauen, sondern immer mal wieder zu cyclen, ich weiß gar nicht, wie man es zu pulsieren im Deutschen. Also quasi einen Tag nehmen, einen Tag nicht. Das noch zu Q10, bevor ich das vergesse, weil ich wirklich großer Fan bin. Lass uns das Thema wechseln auf den nächsten Pfeiler für gesundes Leben, Schlaf. Ja. Ja, Schlaf wird wirklich weiterhin sehr unterschätzt. Ich sage immer, mit gutem Schlaf fängt alles an.
Ja, ich fand das ganz interessant. Ich hatte jetzt im Oktober mal Tim Gray, das ist ja wahrscheinlich einer der bekanntesten Biohacker in Europa, kennengelernt. Und der macht es so schön plakativ, das schreibe ich auch in dem Buch, der spricht nicht von Schlafen, der spricht von reparieren. Hm. Das heißt, im Schlaf reparieren wir.
Ja, ist so, richtig.
Und wenn du deinen Schlaf nicht priorisierst, priorisierst du auch deine Reparaturmechanismen nicht. Und ich finde, das macht es so schön deutlich, weil wir denken immer so, gerade auch wieder da unsere Generation mit Margaret Thatcher, die dann irgendwie vorgelebt hat, dass alles über 4 Stunden Schlaf auch nicht unbedingt nötig ist. Und man sieht ja, wohin es gebracht hat. Also sie ist eben halt an neurodegenerativen Erkrankungen, also an Alzheimer dann erkrankt. Und dafür gibt es ja auch einen Grund, da schreibe ich in dem Buch auch drüber, ist ja das sogenannte glymphatische System. Also alle Giftstoffe im Körper werden ja über die Lymphen abgeleitet und die im Gehirn können halt nicht über das Lymphsystem gehen, weil unser Schädel halt zu hart dafür ist. Und deswegen schrumpft nur im Tiefschlaf unser Gehirn und macht dann Platz frei, damit die Giftstoffe ableiten können. Wer also wenig schläft, hat auch wenig Tiefschlaf. Wer wenig Tiefschlaf hat, hat wenig Zeit, sozusagen die Giftstoffe abzuleiten. Das heißt, es bleiben auf Dauer dann eben halt, wer dauerhaft nicht sauber macht, der muss damit rechnen, dass dann irgendwann auch die Bude verdreckt ist. Ja. Und das ist eben halt genau das Problem. Und deswegen ist Schlaf eben halt wirklich so unfassbar wichtig für ganz viele Reparaturmechanismen. Aber das ist natürlich der eindrücklichste, den man eben halt da auch sehen kann. Und da muss man jetzt fairerweise vielleicht noch sagen, dass dieses glymphatische System, hat ja eine dänische Forscherin, wenn ich es richtig weiß, 2012 erst entdeckt. Und deswegen, also das hat Margaret leider noch nicht gewusst, aber heute wissen wir es und deswegen sollten wir eben halt auch den Schlaf auch unbedingt priorisieren.
Ja, also du sagst das, es ist fürs Gehirn unablässig, dass wir gut schlafen, aber auch Muskelregeneration und Muskelwachstum passiert im Schlaf. Mhm. Ja, also wir werden stärker im Schlaf. Also paradox sich das auch anhören mag, der Reiz wird beim Krafttraining gesetzt, aber das Wachstum kommt dann im Schlaf.
Ganz genau.
Stress. Ich glaube, heute habe ich es ein bisschen besser im Griff, weil ich auch vieles in meinem Leben geändert habe. Aber es ist eigentlich immer noch mein Endgegner. Mhm. Wie blickst du auf Stress und was kann man dagegen tun?
Nee, ich finde, der Hauptgrund, warum wir altern, ist ja tatsächlich Entzündung, grundsätzlich so. Und Entzündungen werden durch zwei Dinge in erster Linie getriggert. Das eine ist das Thema Ernährung, das andere ist das Thema Stress. So, und von daher ist es genau der Punkt, wenn wir das Altern aufhalten wollen, müssen wir ja sozusagen das Entzündung, also diese Silent Inflammation, diese stille Entzündungsbrände sozusagen idealerweise in Schacht halten. So. Das kann man mit Ernährung, finde ich immer das Tolle, da hast du dreimal am Tag die Möglichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen, um das zu verhindern. Bei Stress ist es eben halt der andere Faktor, der nicht ganz so einfach ist. Ja. So. Und das, was einer der für mich unterschätzten Faktoren da tatsächlich ist, ist das Thema Atmung. Also wir haben einfach die schnellste Möglichkeit, unser autonomes Nervensystem zu beeinflussen und damit es gar nicht mehr so autonom zu machen, ist eben halt es über die Atmung zu regulieren. Mhm. Und da gibt es eben halt verschiedene Atemtechniken, die einem relativ schnell runterbringen. Ich hatte jetzt den Performance-Regenerations-Coach Chris Sorrell gerade im Podcast, der eben halt ganz klar eben halt in Lanze nochmal bricht für die ganz einfache Methode der 4-8-4-Atmung. So, das heißt also 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen, also doppelt so lange ausatmen, wie man einatmet und das 4-mal hintereinander. Das sagt er, das bringt eben halt schon was. Und das ist auch tatsächlich in unserer Biologie so angelegt. Das heißt also, in dem Augenblick, wo wir eben halt uns auf unsere Ausatmung konzentrieren und die länger machen als die Einatmung, haben wir eben halt eine Kontraktion im Herzen sozusagen, die eben halt dazu führt, dass wir eben einen Entspannungsmechanismus auslösen. So, das ist eben halt wirklich reine Biochemie. Und von daher ist das natürlich sehr gut. Der Andy Huberman, da schreibe ich auch in dem Buch nochmal drüber, hat ja diese physiologische Seufzeratmung, die wir ja auch schon von unseren Kindern kennen. Das heißt also, wenn Kinder sich sehr stark aufregen, dann sieht man ja immer dieses doppelte Einatmen, dieses so, und die machen ja nichts anderes. Die machen zweimal einatmen, etwas kürzer und lange ausatmen. Ja. Und das ist ja nichts anderes als die physiologische Seufzeratmung. Und dazu hat ja Andy Huberman auch wirklich viele Studien, eine ausführliche Studie gemacht. Und da sieht er eben halt, dass es die schnellste Möglichkeit ist, das vegetative Nervensystem eben halt wieder runterzufahren.
Ja, wobei er ja ein bisschen länger einatmet. Also es ist nicht dieses schnelle, kurze Einatmen, sondern...
Entschuldigung. Also nicht so... Genau. Also es ist im Grunde eine lange Einatmung, dann nochmal diesen Schnaps hinterher, sage ich immer. Und dann ist aber die Gesamtzeit der Ausatmung ja länger als das, was er für beide Einatmungen benutzt hat.
Ja, diese 4-8-Methode finde ich eigentlich ganz gut, weil das klassische Box-Breathing, also das kann man ja unterschiedlich lang machen, also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Luft anhalten und das Ganze immer wieder, das stresst mich.
Mhm, ja, interessant.
Also weil irgendwie ist mein Kopf damit beschäftigt, mehr zu zählen, als sich auf diese Entspannung einzulassen.
Ich mache das interessanterweise tatsächlich auch dann immer nur mit App. Dann gibt mir die App den Takt vor und dann geht's ganz gut. Ich habe wirklich lange gebraucht, um diese lange Ausatmung zu schaffen, also jetzt in der 4-8-Methode, weil ich immer merkte, dass ich dann irgendwann anfing, zu kurzatmig zu werden. Ja. Also weil ich dann, dadurch, dass ich nicht so tief eingeatmet habe und dann zu lange ausgeatmet hatte, merkte ich dann irgendwann, dass ich so richtig so einen Sauerstoffverlust dann irgendwann so hatte. Ja. Ich habe es mittlerweile gelernt, weil ich einfach zu viel bei den 8 Sekunden am Anfang rausgehauen habe, sozusagen. Also musst dir das einteilen. Das habe ich, aber das hat bei mir lustigerweise viel länger gedauert, während ich eben halt Box-Breathing eine ganze Zeit wirklich sehr gerne immer, also mache ich auch immer noch so, ich mache das bevorzugt tatsächlich immer, ich fliege nicht mehr so häufig, aber es war immer so meine wenn dann sozusagen die Landephase eingeläutet wird im Flugzeug, fand ich es immer total schön, weil man dann ja auch den Laptop wegpacken musste und sowas und dann hast du ja dann erstmal so einen Augenblick nichts zu tun und dann bin ich dann immer ins Box-Breathing gegangen, das mochte ich immer sehr gerne.
Ja, also nicht im Flugzeug, aber ich mache das, was man Wim Hof Atmung nennt. Mhm. Ja, und Daniel Ruppert hatten wir ja beide schon im Podcast. Mhm. Finde ich sehr schön, um zu aktivieren. Mache ich nicht regelmäßig, um ehrlich zu sein, aber ich nehme es mir wieder vor, jetzt wo wir drüber reden, es häufiger zu machen. Auch per App, weil ich das alleine nicht hinkriege, aber die App führt einen eigentlich ganz gut.
Und ich hatte eine ganz tolle Aufnahme von Moritz Klatten. Der hat das zusammen mit einem Musiker, mit John Groves aus Hamburg mal gemacht, verschiedene Box-Breezings und dann aber nochmal so musikalisch unterstützt. Die sind ein bisschen entertainiger. Ich glaube, man kann die auch bei einer App, die heißt Sonic Tonic, kann man die sich auch tatsächlich anhören. Aber ich schicke dir mal die eine Aufnahme, die ich besonders gut finde, die schicke ich dir gleich mal weiter, weil das ist so mein Favorite Wim Hof Breathing, weil tatsächlich er zweimal die Geschwindigkeit verändert. Also er double up the speed, also ist auf Englisch, deswegen entschuldige wieder diese englische Variante, aber er macht dann zweimal eine Beschleunigung rein. Und dadurch wird es unfassbar aktivierend und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich muss aber auch zugeben, diese 90 Sekunden, die danach dann irgendwie alle Luft anhalten, die sind für mich schon auch echt häufig noch challenging.
Ja, es ist, also ich muss auch gegen den Atemreiz kämpfen, aber genau das ist ja das Ziel, quasi CO2-Resistenz aufzubauen. Mhm. Lass uns noch über soziale Beziehungen sprechen und das Gegenteil von Einsamkeit.
Mhm. Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal das Thema Einsamkeit ist eben halt so ungesund wie 15 Zigaretten am Tag. Mhm. Einsamkeit, das Gegenteil von Einsamkeit ist aber nicht automatisch Gesellschaft, sondern ist Verbundenheit. So, ja. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Du kannst dich auch wahnsinnig einsam unter Leuten fühlen. Mhm. Und wir sind eben halt wirklich so das Jahrhundert der Einsamkeit, muss man so sagen. Also die letzten 100 Jahre, wenn man sich anschaut, was wurde alles getan, damit wir noch mehr in die Einsamkeit reinrauschen, dann sind das eben halt ganz viele Dinge. Das sind eben halt so Dinge wie jetzt aktuellst noch das Thema Homeoffice, aber es sind eben halt auch schon das Thema Kinos, die immer weniger geworden sind. Also eigentliche Kinoerlebnisse. Ja. Ich weiß nicht, wie häufig du noch so ins Kino gehst, aber ich wirklich viel, viel weniger als im Vergleich zu früher. Dann das Thema Essen gehen, wenn du dir anschaust, wie diese Brings-Service da explodiert sind. Also die Leute, das finde ich immer total absurd, ehrlich gesagt, nach wie vor, dass ich mir lieber Essen liefern lasse, als dass ich in das Restaurant gehe. So. Mhm. Also für mich ist es dann eher, wenn ich dann, also es ist ja dann tatsächlich, wenn ich den Preis bezahle, den ich im Restaurant für ein Gericht bezahle, dann will ich auch den Service und das Drumherum haben. Ja. Während eben, wenn ich zu Hause bin, dann koche ich lieber. So, also ich finde, für mich ist dieses Lieferservice, also ich würde mal sagen, ich habe das mich auf das eine oder andere Mal auch mal drauf eingelassen, sag ich mal so, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ist es so, 3 bis maximal 5 Mal im Jahr, dass ich mir Essen liefern lasse, während ich eben halt schon einfach gerne essen gehe. Aber man muss einfach wirklich auch sagen, dass ja von Sonntag bis Mittwoch außerhalb von Berlin, jetzt in Berlin ist es anders, aber außerhalb von Berlin, in Hamburg, wo ich sonst auch wohne, ist ja auch nichts mehr los. Also da fragst du dich, warum haben die Restaurants noch auf? Und dann siehst du eben halt, wie ein anderer oranger Fahrer nach der anderen dann irgendwie da reingeht und die Tüten abholt. So. Ja. Und dann siehst du, deswegen haben die noch auf. Also das Thema, Entschuldigung, Einsamkeit. So. Und gute soziale Kontakte sind ja der beste Faktor für ein langes, gesundes Leben. Mhm. Und ich habe gerade gestern wieder eine ganz spannende Studie gelesen, weil das Bindungshormon, das Oxytocin, ist ja etwas, was quasi da einer der wichtigen Komponenten auch mit dabei sind. Und man sieht eben halt, es gibt da eine Studie, wo sie so Mikroverletzungen auf der Haut gemacht haben, die unter der Zugabe von Oxytocin schneller heilen als ohne Zugabe von Oxytocin. Am schnellsten heilen sie aber tatsächlich, wenn es nicht in Form von Nasenspray gegeben wird, sondern wenn es eben halt tatsächlich auslöst, indem man eben halt 30 Sekunden sich umarmt, 7 Sekunden küssen, insgesamt eben halt eine regelmäßige Nähe eben halt hat, werden solche Wunden am schnellsten heilen. So. Also von daher nochmal eine Lanze brechen, grundsätzlich dafür, dass man einfach mehr kuscheln sollte.
Voll dafür. Lass uns noch kurz über Biohacking sprechen. Hast du eine Tageslichtlampe?
Ja.
Habe ich auch. Hast du Rotlicht, eine Rotlichtlampe?
Tatsächlich habe ich Rotlicht nur, sage ich mal so, partiell. Das heißt also, ich habe eine fürs Gesicht und ich habe eine noch für meine Haare. Und das sieht in der Kombination schon sehr, sehr lustig aus.
Ich sehe auch so als Kappe wie Brian Johnson?
Nein, ich habe das als so ein richtiger Helm. Ja. Und ich sehe dann wirklich immer aus wie so ein Alien, wenn ich beides gleichzeitig, also sind beides 10 Minuten.
Ich hätte gerne ein Bild, bitte.
Wenn du beides gleichzeitig aufhast, dann siehst du wirklich aus wie so ein Alien. Also es ist schon sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. Aber ja.
Sauna und Eisbad?
Ich habe in Berlin bisher noch keine Sauna bei mir in der Nähe gefunden. Und ich hatte in Hamburg auf der Terrasse Hatte ich ein Eisbad, da habe ich es geliebt im Winter, also ein natürliches Eisbad, sozusagen so eine Tonne. Ich habe es dann im Winter dann nicht im Sommer gemacht, weil ich es immer energetisch so ein bisschen im Wahnsinn finde. Beides ist, also A, habe ich die Terrasse in Hamburg in der Wohnung nicht mehr und ich bin da zu selten, dass vielleicht auch das Wasser nicht lohnen würde, sozusagen als Umweltsicht. In Berlin habe ich leider keine Terrasse. Aber ich liebe Eisbahn, ich finde es total toll. Ich habe es in der Zeit, als ich sozusagen noch in Hamburg war, dann auch im Winter jeden Tag gemacht und finde nichts schöner. Das Thema Sauna, genauso habe ich in Hamburg eine Sauna, wo ich sehr, sehr gerne hingehe. Ich habe jetzt gesehen, dass das eben schon erwähnt, eine Hellnau bei mir um die Ecke jetzt scheinbar auch zeitnah eine Sauna mit integriert hat und hoffe dann, das auch wieder stärker in mein Leben integrieren zu können.
Ja, super. Nils, die letzte Frage, du kennst das. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern noch mitgeben?
Das Witzige ist, mein Buch endet tatsächlich mit ursprünglich drei Tipps, es sind jetzt aber vier geworden. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich sie nicht letztes Mal sozusagen auch schon im Podcast hatte, aber nichtsdestotrotz ist es das Abschluss, da wir über das Buch reden, ist der Abschluss von meinem Buch, ist eben halt diese drei L's ursprünglich: Laufen, Lernen, Lachen. Und das ist für mich nach wie vor die Glücksformel für ein langes, gesundes Leben. Und Laufen steht eben halt für das ganze Thema Sport und Bewegung. Wir haben das gerade ja schon besprochen, dass es eigentlich nicht so stark das Laufen, sondern eben halt tatsächlich eher eben halt das Thema Kraft ist. Aber nichtsdestotrotz ist es so sinnbildlich für das Thema sportliche Aktivität, das Thema Lernen, ist das Thema Neugier, das Thema Offenheit, das Thema wissbegierig bleiben und auch offen für Veränderungen. Das Thema Lachen steht eben halt wirklich für die sozialen Kontakte, weil Lachen man üblicherweise eben halt nicht alleine tut. Und warum jetzt das vierte? Ich habe diese 3L häufiger in Vorträgen verwendet und dann hat irgendwann eine Dame zu mir gesagt, da fehlt doch ein L. Und dann habe ich gesagt, welches denn? Und dann sagt sie, lieben. Und das fand ich doch sehr, sehr schön, weil letztendlich gibt doch das, wenn du wirklich liebst und jemand dich liebt, dann ist das doch der schönste Grund, warum man das Leben, was man hat, so lange wie möglich aushalten möchte. Und deswegen ist das sozusagen das Bonus-L, was es jetzt ins Buch geschafft hat.
Super. Hervorragendes Schlusswort. Ich kann es jedem nochmal empfehlen. Spaziergang zur Unsterblichkeit. Kommt bald raus,
18. Februar.
Nils, ich finde es ganz toll, dass du ein Buch geschrieben hast und alles, was dich bewegt und womit du dich wirklich seit vielen, vielen Jahren beschäftigst, in Schriftform dargelegt hast, auch wenn viele glauben, dass keiner mehr Bücher liest und alles über YouTube und in Shortform zu konsumieren ist. Glaube ich dennoch, dass es ganz, ganz wichtig ist, das einmal gemacht zu haben, also nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Umwelt. Und für die Menschen, die sich einfach mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen wollen, weil das wirklich ein gutes Nachschlagewerk ist, was mit einer gewissen Leichtigkeit und ohne quasi dem zwanghaften Ernst Wissen vermittelt. Und dann ist es wirklich an jedem Einzelnen, das ganze Wissen umzusetzen in eine Aktion. Und von daher vielen Dank für dieses tolle Buch.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Die Fakten der Folge.
Wie wir über Altern denken, beeinflusst messbar unsere Gesundheit. Mindset, Neugier und die eigene Haltung zum Älterwerden sind keine Soft Skills. Soziale Beziehungen, Sinnhaftigkeit, Verbundenheit und Freude am Leben sind keine netten Extras, sondern zentrale Gesundheitsfaktoren für Nils. Denn Einsamkeit und chronischer Stress wirken sich langfristig ähnlich negativ aus wie klassische Risikofaktoren. Also behaltet unbedingt die 4 L's im Kopf. Laufen, lernen, lachen und natürlich lieben.
Random Reminder,
dein Gehirn verbraucht 20% deiner Energie. Wusstest du, dass dein Gehirn rund 20% deiner gesamten Energie verbraucht, obwohl es nur etwa 2% deines Körpergewichts ausmacht? Denken, planen, entscheiden und fokussieren sind echte Stoffwechselarbeit. Deshalb können mentale Tage genauso erschöpfend sein wie körperliche, auch dann, wenn du nur gesessen hast. Deswegen ist es wichtig, auch unser Gehirn mit Energie zu versorgen und es regenerieren zu lassen. Also mein Random Reminder heute, dein Gehirn verbraucht 20% deiner Energie, gönn ihm genug Pausen. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.